SWR 2 Leben.
So, wir sind jetzt auf Station. Ich war auch schon beim Fingerpeaks und jetzt sitzen wir auf der roten Couch und warten, bis ich drankomme. Ich bin gerade im Untersuchungszimmer und Freunde, meine Blutwerte sind richtig gut.
So klingt es, wenn Marlene Bierwirth auf Instagram aus ihrem Leben erzählt. Bis vor rund anderthalb Jahren ging es dabei vor allem um ihre Krebserkrankung.
Und das ist die Narbe von meinem Port. Ich hoffe, auch über diese Narbe holen die den wieder raus. Nicht, dass ich noch eine Narbe bekomme. Und die Narbe ist von meiner Hirn-OP. Da hatte ich so einen Schlauch durch.
Heute handeln die kleinen 15-Sekunden-Videos, die aneinandergereiht werden, vor allem von ihrem Studium, ihrem Pferd und Konzerten, die die 21-Jährige besucht. Genauso ihre geposteten Fotos. 144.000 Menschen folgen ihr auf der Plattform, um das zu sehen. Ich besuche Marlene in der Nähe von Frankfurt, wo sie in einer Wohngemeinschaft mit ihrem Bruder lebt. Ich habe das Gefühl, sie durch ihren Account schon ganz gut zu kennen, habe mit ihr mitgefühlt und mich trotzdem immer wieder gefragt, wie real mein Mitgefühl bei einer Person sein kann, die ich nur aus dem Netz kenne.
Hallo.
Hi.
Hi, ja. Marlene.
Freundlich und selbstbewusst begegnet Marlene mir. Vorab habe ich mich gefragt, ob sie wohl in echt so ist wie auf der Social-Media-Plattform. Sehr offen, nahbar und fröhlich. Und ja, das ist sie. Marlene führt mich durch die Dreizimmerwohnung. Im Flur steht ein Wäscheständer. Sie müsse noch etwas Haushalt machen, sagt sie. Sie zeigt mir ihr Zimmer. Bett, Schreibtisch, Schminktisch. Ein großer Kleiderständer und jede Menge bunte Sneaker. An den Wänden sind viele Fotos. Ein Schwarz-Weiß-Foto zum Beispiel von einem Shooting, das Marlene mit Glatze zeigt. Das kenne ich bereits von ihrem Instagram-Account.
Das war, als ich mitten in der Therapie war. Und das Foto ist so irgendwie mein Lieblingsfoto von dem Shooting generell, so von den Glatzenbildern her.
Also wir können uns gerne aufs Bett setzen. Okay.
Wir setzen uns auf Marlenes Bett, unter das Schwarz-Weiß-Bild. Und die 21-Jährige erzählt, wie sie von dem Tumor in ihrem Kopf erfahren hat, der sie letztlich zu einer Berühmtheit auf Instagram gemacht hat.
Ich war gerade mitten im Abi. Ich hatte eine Abi-Klausur schon geschrieben. Ich hatte noch zwei vor mir und halt genau dazwischen kam die Diagnose und es hat einfach gar nicht reingepasst. Es war so, ich wollte ja eigentlich nur mein Abi machen, mehr wollte ich nicht. Und das war schon krass, dann auf einmal da so quasi in diese Therapie, in diese Krankheitsphase reingezwungen zu werden.
Warst du doch wütend, enttäuscht, dass es dich trifft?
Ja, wütend, aber relativ schnell hat sich das bei mir wieder gelegt, weil ich einfach wusste, ich kann keinen dafür verantwortlich machen. Und dann habe ich halt einfach versucht, für mich das Beste draus zu machen und habe dann für mich so eine eigene Antwort geschaffen, womit es mir auch gut ging. Also.
Was war die Antwort für dich sozusagen?
Also ich habe immer gesagt, vielleicht sollte ich den Krebs bekommen, weil ich damit gut umgehen kann und weil ich den Krebs besiegen kann.
Hat das auch dazu geführt, dass du dann mit deiner Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen bist?
Ja, ich glaube schon. Also erstmal habe ich online nur angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat und ich immer so gesagt habe, ich glaube, das meiste, was die Leute bei Krebs wissen, ist Chemotherapie, Haare fallen aus und man kann sterben. Und ich wollte einfach ein bisschen aufklären, was da eigentlich so passiert, weil ich das selber total interessant fand.
Auch vor ihrer Krankheit war Marlene auf Instagram aktiv, hatte dort auch andere persönliche Geschichten verfolgt. Als sie ihre Geschichte erzählen wollte, war klar, dass es in diesem sozialen Netzwerk sein sollte. Das Netzwerk, das lange als Plattform der schönen Bilder bekannt war. Es hat sich zu weitaus mehr entwickelt in den letzten Jahren. Es ist zu einem Ort geworden, an dem sich Interessengruppen austauschen, ähnlich wie auf Facebook oder in Foren. Nur, dass hier ein Großteil der Kommunikation auch über das Posten von Videos stattfindet.
Ich habe jetzt gerade Fotos gemacht. Du wisst ja, was mir aufgefallen ist, was mir dabei immer fehlt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich da so meine Komplexe habe. Und zwar sonst die Haare.
Die Kommunikation mit anderen und deren Zuspruch auf der Plattform taten ihr gut, sagt Marlene. Trotzdem dauerte es eine Zeit lang, bis die damals 17-Jährige das erste Bild mit Glatze veröffentlichte.
Ich habe schon immer gerne auf Instagram Fotos gepostet und ich dachte mir, das will ich mir einfach nicht nehmen lassen. Ja, es war dann irgendwie auch so eine Befreiung, sage ich jetzt mal. Und ich fand es irgendwie dann ganz gut, dass ich selber quasi allen mitteilen kann, wie es mir geht.
Rund 300 Kilometer entfernt, in Stuttgart, beschäftigt sich Dr. Tobias Dienlin vom Lehrstuhl für Medienpsychologie damit, warum Menschen mit privaten Themen, vor allem Problemen und Krankheiten, im Netz an die Öffentlichkeit gehen.
Also das erste ist so diese instrumentelle Unterstützung, also wirklich konkret Geld oder konkret jemanden irgendwo hinbringen beispielsweise. Und das zweite ist eine informative Unterstützung, also wirklich Tipps und Tricks zu bekommen, was zu lernen auch. Und der dritte ist einfach die emotionale Unterstützung.
Und allein schon das Aufschreiben von Themen, die einen beschäftigen, wie so eine schwere Erkrankung, kann einen therapeutischen Effekt haben, erklärt Dr. Dienlin mir. Durch das Erzählen nimmt man Distanz zu sich und der Krankheit ein, beobachtet sich selbst, als wäre man jemand anderer. Das geschieht bei Instagram letztlich in Posting-Texten unter den Fotos oder in Videoform in den sogenannten Stories. Ich frage mich, ob es eine Generationenfrage ist, wie normal man das findet. Marlenes Eltern fanden den Gedanken, eine Krankheit online zu zeigen, im ersten Moment gewöhnungsbedürftig, hat Marlene mir erzählt.
Jede Generation hat andere Arten und Weisen, sich auszudrücken, zu kommunizieren. Und es ist so, dass eben gerade heute viele Menschen sehr viele Anteile ihres Lebens auch online zeigen. Dann ist es eine Rolle, spielt es da auch eine Rolle. Und was wir in Studien finden können, ist, dass tatsächlich, wenn es um die richtige, in Anführungszeichen, Nutzung von sozialen Medien geht, je authentischer man soziale Medien nutzt, umso besser ist das für das Wohlbefinden.
Anders als oft angenommen, geben junge Menschen nicht unreflektiert alles von sich preis, erklärt mir der Medienpsychologe. Es fände sehr wohl eine genaue Abwägung von Möglichkeiten und Risiken statt. Diese Risiken sieht Dr. Dienlin vor allem in der Archivierung der Daten. Es geht nicht nur darum, dass man sich später für etwas schämt. Auch Arbeitgeber, Krankenkassen oder Versicherungen könnten eines Tages an die Daten kommen. Und das kann handfeste Konsequenzen haben. Eine Absage für den Job oder eine höhere Versicherungsprämie zum Beispiel.
Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich beachten muss, dass all das, was man kommuniziert, ja nicht nur andere Menschen sehen, sondern natürlich auch digital archiviert wird und auch ausgelesen werden kann. Und auch da ist es, glaube ich, schon gut, erstmal eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, weil gerade natürlich MRT-Aufnahmen vielleicht andere Dinge offenbaren können. Und das sollte man sich zumindest überlegen.
Um die Gefahren möglichst gering zu halten, hat sich Marlene klare Regeln gegeben, was sie zeigt und was nicht. Ihre Postings gehen heute noch vor Veröffentlichung an ihre Eltern, damit sie einmal gegengelesen werden. Ihre MRT-Bilder zum Beispiel hätte sie niemals gezeigt, sagt sie. So ähnlich hält es auch Julian. Zu seinem Schutz gibt er auch seinen Nachnamen nicht preis. Der 27-Jährige leidet an einem Ewing-Sarkom, Knochenkrebs. Auf Instagram und YouTube nennt er sich Chemoblock. Julian lebt mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Hund Peanut in Mainz.
Hallo, die Miriam hier.
Ja, zweiter Stock.
Danke.
Anders als Marlene gilt Julian noch nicht als gesund. Erst kürzlich musste er wieder operiert werden, erzählt er mir, als wir bei ihm im Wohnzimmer sitzen.
Grundsätzlich habe ich den Ursprungstumor zurückdrängen können. Ich habe aber bereits zweimal jetzt schon in beide Lungenflügel Mikrometastasen entwickelt. 3 von 4 Lungenoperationen habe ich jetzt sozusagen hinter mir. Nach dieser Operation wäre ich klinisch gesehen dann wieder tumorfrei oder krebsfrei. Faktisch weiß man aber, dass wenn ein Krebs eine gewisse Distanz im Körper hinter sich bringt, also sprich bei mir vom Becken in die Lunge rezidiert, dass dann auch wahrscheinlich andere Bereiche des Körpers betroffen sind durch Mikrometastasen, die so eben einfach nicht messbar sind.
Wie auch Marlene hat Julian nicht von Anfang an online über seine Krebserkrankung berichtet. Das kam erst mit der Zeit. Aktuell wollen rund 4.500 Menschen wissen, was sich in seinem Leben tut und haben ihn darum auf Instagram abonniert. Aber Julian ist auch auf YouTube vertreten. Dort hat seine professionelle Social-Media-Laufbahn begonnen.
Als ich meine erste Wiedererkrankung hatte, also 1,5 Jahre nach meiner Ersterkrankung im Januar 2018, wo das erste Mal Lungenmetastasen aufgetaucht sind, da habe ich irgendwie beschlossen, dass ich zwar viel Unterstützung habe durch mein privates Umfeld, durch meine Familie, durch meine Freundin, aber dass ich auch irgendwie, ja, dass ich irgendwie noch mehr Unterstützung brauche, dass ich ein offenes Ohr brauche und ein Stück weit selbsttherapierend das mal loswerden muss. Und so ist dann der Gedanke entstanden, vorrangig YouTube-Videos zu machen. Und um das Ganze eben irgendwie zu begleiten, habe ich das dann halt irgendwie parallel zu Instagram gemacht. Das war so die Grundidee. Und jetzt war ich ja wieder 1 Jahr lang in Remission und hatte quasi nichts mit meiner Krebserkrankung zu tun. Und jetzt in der Zeit habe ich wirklich gar kein Video produziert und auch fast nichts bei Instagram gepostet, weil ich einfach wirklich merke, mein Privatleben da zu exponieren, da bin ich einfach nicht der Typ für. Und jetzt merke ich, okay, es geht wieder um meine Erkrankung und da fühlt es sich irgendwie wieder gut an, das mit den Leuten zu teilen. Aber da mache ich irgendwie schon eine klare Trennung.
Wie wichtig sind dir denn Views oder Likes auch auf deine Inhalte?
Also für mich war es vor allem wichtig, dass ich eine Qualität irgendwie biete und einen Mehrwert biete. Ich wollte irgendwie die richtigen Leute erreichen. Das war von Anfang an mein Ziel. Und natürlich war es mir auch wichtig, dass ich irgendjemanden erreiche. Aber ich habe das nicht in erster Linie gemacht, um irgendwie eine Bekanntheit zu bekommen. Also mit so einem Thema berühmt zu werden, fände ich auch irgendwie komisch, weil das ist ja was, für das habe ich noch nicht mal was geleistet.
Was würdest du sagen, war das Schönste, was du da erlebt hast?
Ich war im Sommer beruflich in Dortmund in einem Hotel und kurz nachdem ich eingecheckt hatte, sprach mich eine Hotelmitarbeiterin an und sagte, hey du, ich kenne dich von Instagram, du bist doch der Chemo-Blog. Und dann war ich ganz überrascht, weil mir das vorher nie passiert ist und ich sagte dann natürlich ja. Und dann erzählte sie mir, dass ihr Freund eben auch am Ewing-Sarkom erkrankt ist und dass der aber immer meine Videos guckt und sich total ermutigt fühlt, dadurch die Therapie durchzuziehen und irgendwie zu versuchen, gesund zu werden. Das war so der schönste Moment für mich, der dieses ganze Thema YouTube und Instagram irgendwie mit zu tun hatte, weil er eben nicht auf dieser Plattform stattgefunden hat, sondern im echten Leben.
Auch Marlene hat mir erzählt, dass die schönsten Momente die sind, in denen Begegnungen aus der Social-Media-Welt plötzlich zu Begegnungen im wahren Leben werden. Momente, die Kraft geben, weiterzumachen. Denn nicht immer sind die Rückmeldungen online nur positiv, erzählt mir Julian. Eines seiner Videos hat fast 200.000 Aufrufe. In dem Video mit dem Titel »Krebs, deshalb kämpfe ich nicht« erklärt der 27-Jährige, warum er den Begriff »Kampf gegen den Krebs« nicht passend findet.
Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie die meisten von euch wissen, bin ich vor rund 2,5 Jahren das erste Mal an Krebs erkrankt und war dann auch direkt mit dieser Thematik konfrontiert. Und ja, ich habe von Anfang an irgendwie gemerkt, dass ein Kampf jetzt nicht wirklich das richtige Wort ist, was mir da bevorsteht. Ich habe nicht gesagt, ich möchte jetzt einen Kampf beginnen. Ja, diese ganze Sprechweise war mir immer ein bisschen zuwider. Für mich war es irgendwie so, das sind meine eigenen Zellen, die sich dagegen mich wenden. Ich habe natürlich trotzdem auch die harten Geschosse aufgefahren und versucht mit Chemotherapie meinen Krebs so weit einzudämmen, was bis jetzt ja auch gut geklappt hat. Das waren meine Gedanken dazu. Ihr könnt euch natürlich gerne selber ein Bild machen, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr das anders seht, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich finde auch, jeder sollte das so handhaben, wie es für ihn am besten ist.
Von solchen Videos bekomme ich übrigens Krebs. Diese Ich-bin-zu-cool-für-diese-Welt-Einstellung. Dabei selbst die Leute zujammern, statt einfach wie 99% der Menschen ohne Attention-Whoring mit der Krankheit umzugehen. Kämpf nicht, juckt keinen.
Hoffe dann auch, dass du einfach zugrunde gehst.
Sorry, das ist völliger Bullshit, den du da von dir gibst.
Was für ein unglaublicher Schwachsinn.
Ich habe da zum ersten Mal gemerkt, welche Macht Unbekannte im Internet haben können. Und dass sich da, glaube ich, viele keine Gedanken machen, dass da auf der anderen Seite ein echter Mensch ist, der echte Gefühle hat. Und ja, das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt.
Immer wieder kommt es vor, dass Follower aufdringlich werden. Weil ihnen die Meinung eines Influencers nicht passt oder sich jemand nicht regelmäßig genug mit einem Update meldet. Gerade wenn der Gesundheitszustand kritisch ist. Während meiner Recherche lese ich von dem Fall einer jungen Frau. Kurz vor ihrem Tod bittet sie auf Instagram, dass die Menschen dort aufhören sollen, ihre Familie und das Hospiz, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt befindet, mit Nachfragen zu ihrem gesundheitlichen Zustand zu belästigen. Ich erzähle Julian davon.
Finde ich ganz schlimm und das war von Anfang an noch eine große Sorge von mir. Deswegen versuche ich mein privates Umfeld komplett von meinem Social Media fernzuhalten. Wenn ich da an meine Familie und meine Freunde und meine Freundin denke, wenn es mir mal wirklich viel schlechter geht, dann wollen die ihre Ruhe haben. Also so lieb das gemeint ist, die Hilfe kommt nicht an. Das ist falsch.
Warum glaubst du, folgen dir Menschen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe nämlich vorher natürlich auch mitgekriegt. Und da gab es eine, die in meiner Nachbarschaft gewohnt hatte, die eben an Krebs erkrankt ist und darüber berichtet hat. Und ich habe nach 2 Postings gemerkt, dass ich mir das nicht antun kann. Das hat mir total leid getan, aber ich konnte mich damit nicht konfrontieren, weil es mich so, ja, betroffen gemacht hat. Und deswegen war ich dann auch überrascht, dass sich so viele Leute das anhören und angucken und ansehen. Ich glaube, ja, zum einen finden es viele bewundernswert, wie wir alle, die eben über Krebs berichten auf Instagram, wie wir damit umgehen, weil sie sich selber nicht vorstellen können. Und ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, ich konnte es mir ja vorher auch nicht vorstellen. Und die Situation macht einen dann einfach ein bisschen stärker dahingehend, dass man es das irgendwie doch alles durchhält. Das ist die eine Sache. Und ich glaube wirklich, die andere ist, das berichten mir viele Angehörige, viele Erkrankte lassen ihre Angehörigen nicht an sich ran und zeigen nichts davon, von den schlechten Seiten, wie es einem geht oder was man tun kann. Und ich glaube, viele Leute, die mir folgen, sind eben auf der Suche, okay, wie könnte es dem denn gehen? Ja, der Julian ist in einer ähnlichen Situation wie mein Mann oder wie mein Onkel. Vielleicht geht es dem ja so ähnlich, dann höre ich mir mal an, wie es aus seiner Sicht ist und vielleicht verstehe ich dann meinen Onkel oder eben mein Partner, meine Partnerin besser. Und vielleicht sind auch viele Leute dabei, die Krebskranken folgen, weil sie eben einfach hoffen, dass sie das Happy End miterleben, dass sie sehen, wie jemand gesund wird, weil ich glaube, es gibt wenig Schöneres auf der Welt, als zu sehen, dass jemand, der schwer krank war, gesund wird.
Ist es auch so ein bisschen einfach Neugierde und so ein bisschen die Möglichkeit, mal durchs Schlüsselloch zu schauen vielleicht?
Das kann natürlich auch sein, dass einige Leute so ein bisschen neugierig sind und wenn sich Leute dann so nahbar zeigen, wie wir das auf Instagram dann machen, ist das für viele vielleicht auch einfach, ja, ganz gut, um sich zu erden und zu merken, Mensch, ist es jetzt doch nicht so schlimm, dass ich diesen Strafzettel bekommen habe oder dass ich die Überstunden nicht abbauen kann oder diese Steuererklärung machen muss, sich da ein bisschen bewusst zu machen, wie privilegiert die eigene Situation eigentlich ist. So viele Nachrichten kriege ich auch in die Richtung.
Auch Dr. Dienlin, Forscher am Lehrstuhl Medienpsychologie an der Universität Hohenheim, habe ich die Frage gestellt, warum Menschen solchen Accounts folgen.
Wir Menschen interessieren uns für das Leben von anderen. Wir sind also zutiefst sozial und je authentischer der Einblick ist, umso spannender ist das. Und dann ist es natürlich schon so, dass wir uns auch gerne unterstützen. Also wenn wir das mitkriegen, jemandem geht es nicht gut, dann ist der erste Impuls auch sagen, zu helfen. Und deswegen funktioniert das ja auch. Und helfen zu können, jemandem einfach, sei es irgendwie eine kleine Unterstützung zu schreiben oder ein Like zu geben, das ist auch ein Grund, warum wir sowas machen. Das ist halt wahrscheinlich so eine Mischung aus Neugier, Unterstützung, Anteilnahme. Also ich habe das jetzt eher positiv formuliert, aber natürlich diese Neugier, die hat ja auch ein bisschen negative Anteile. Allgemein gesehen ist es so, dass auch sogenannte Abwärtsvergleichsprozesse auf sozialen Medien stattfinden und dass es diesen allgemeinen Wirkmechanismus gibt, dass man, wenn man das Leid anderer sieht, dass man auch merkt, ach, so schlecht geht es mir ja gar nicht.
Als ich mit Marlene über das Thema gesprochen habe, hat sie mir gesagt, dass sie sich darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht hätte. Sie erzählte mir in dem Zusammenhang aber, dass die Zahl ihrer Follower gesunken sei, nachdem sie als geheilt galt. Dr. Dienlin überrascht das nicht.
Wenn das der Bereich ist, über den man jemanden kennengelernt hat und das die Geschichte ist, die man verfolgt hat, das wollte man mitverfolgen. Man sicherlich hat natürlich auch immer noch wissen, wie es ausgeht. Wie ein schönes Buch, was man irgendwann zu Ende gelesen hat und dann legt man es auch quasi beiseite. Und das ist dann natürlich der Unterschied von der digitalen Beziehung zu einer echten Beziehung, die jetzt über Jahre gewachsen ist im realen Leben. Ja.
Marlene sagt, dass sie keine negativen Erfahrungen im Netz gemacht hat. Keine Anfeindungen, unverschämte Anfragen oder Aufdringlichkeiten. Dafür sehr viele Chancen, die sich für sie ergeben haben. Sie ist mittlerweile auf viele Events eingeladen, kann sich ihr Studentenleben mit einigen Kooperationen finanzieren. Und auch ein Buch hat die 21-Jährige geschrieben. Ich darf Marlene zu ihrem Pferd begleiten. Jeden Tag ist sie bei ihrem Hengst Gallego und zeigt das auch auf Instagram. Sie sagt, dass er dafür sorgt, dass sie viel an der frischen Luft ist und sich viel bewegt. Es ist etwas windig und der Himmel ist bedeckt. Wir holen Gallego von der Koppel.
Stimmt, ich habe gar nicht erzählt, dass du hier bist. Komm, ich mache jetzt mal eine Story, wenn es dich nicht stört.
Marlene hält das Smartphone vor sich und startet die Aufnahmen, während wir die Straße entlang in Richtung Koppel laufen.
So, ich bin jetzt wieder im Stall. Ich war zwischendurch mal zu Hause und ich habe Besuch da.
Hallo.
Von der lieben Miriam vom SWR 2. Genau. Ja. Und ja, wir haben so ein bisschen gequatscht. Sie hat mich quasi so ein bisschen interviewt und ist jetzt hier noch mit im Stall. Wir holen jetzt die Pferde rein und ja, dann quatschen wir noch ein bisschen. Du schaust dir so an, was ich so mache.
Absolut.
Also seid auf jeden Fall gespannt. Ich sage euch Bescheid, wann ihr das hören könnt.
Marlene schaut, ob alles aufgenommen wurde und postet die Story direkt. 24 Stunden werden die kleinen Videos jetzt online sein. Videos, die sie besonders wichtig findet, wie die aus ihrer Krebszeit, hält sie auch länger für ihre Follower bereit. Auch das geht mit einzelnen Videos bei Instagram.
Hat er sich gemeldet?
Ja.
Das Reiten ist ein gemeinsames Hobby von Marlene und ihrer Mutter. Nur eine von vielen Gemeinsamkeiten der beiden.
Ich meine, meine Mama ist quasi auch meine beste Freundin. Und vor allem durch die Krankheit noch mal mehr als vorher. Also das ist schon, ja, meine Mama und ich sind so.
Marlene verschränkt Zeige- und Mittelfinger, um zu zeigen, dass sie und ihre Mutter untrennbar verbunden sind. Mit ihr über ihre Erkrankung zu sprechen, fiel Marlene anfangs ganz besonders schwer, erzählt sie, während sie beginnt, den Hengst vor seiner Box zu striegeln.
Ich wusste halt, dass so der größte Albtraum von meiner Mama vor allem, also von meinem Papa natürlich auch, aber meine Mama, weil ihre Mama ja selbst am Krebs gestorben ist, ist, dass ihre Kinder irgendwas haben, irgendwie auch diese Krankheit bekommen. Und dann zu erfahren, dass ein Kind daran erkrankt ist, ist, glaube ich, die Hölle.
War das dann teilweise tatsächlich leichter, da mit Fremden drüber zu sprechen?
Ja, doch, ich glaube schon. Weil natürlich tat es den Menschen auch leid, aber die hatten halt, wie schon gesagt, das nicht so eine Verbindung mit mir. Ja, wie gesagt, auch Leute, die halt einfach nicht so nah an mir dran sind und nicht ständig Angst haben um mein Leben.
Nach einem offenen Gespräch mit ihrer Mutter wurde der Umgang mit der Krankheit für beide leichter. Sie wuchsen noch enger zusammen, sagt Marlene. Überhaupt seien ihre Familie, ihre Freunde und ihr damaliger Freund die allergrößte Stütze gewesen in der Zeit der Erkrankung. Aber auch die Online-Community, die sich rund um ihr Instagram-Profil gebildet hatte, gab ihr Kraft. Und reagierte oft sofort auf ein Posting, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.
Die Online-Community war ja ständig da. Ich konnte ja mich immer bei denen melden, wenn ich gerade mir was eingefallen ist oder sowas. Ich würde schon sagen, dass die einen recht hohen Stellenwert zu der Zeit auch hatten, weil es halt auch so sozusagen mein einziges Hobby war, weil viel konnte ich ja nicht machen.
Waren das tatsächlich dann alle, sowohl die, die selber Krebs hatten, als auch die, die es nicht hatten?
Nee, auch vor allem Menschen, die nicht betroffen sind. Also viele waren Angehörige von Betroffenen, muss ich sagen, oder sind Angehörige von Betroffenen. Ja, es sind auch viele, die damit vielleicht gar nichts am Hut haben und durch mich irgendwie auf das Thema so erst aufmerksam geworden sind.
Heute spricht Marlene mit ihren Followern viel über ihr alltägliches Leben, weniger über den Krebs. Und das ist auch wichtig für sie, sagt sie. Zwar folgt sie noch anderen Instagrammern mit Krebs und hält den Kontakt, versucht aber, sich nicht zu sehr in die Trauer und die Sorgen anderer hineinziehen zu lassen.
Ein Arzt hat mir das letztens schön gesagt, hat gesagt, Frau Bierwitz, Sie sind jetzt gesund. Sie können sich jetzt auch auf andere Dinge konzentrieren. Sie müssen sich nicht mehr ständig mit dem Thema auseinandersetzen. Und es ist auch wichtig, mal davon ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und klar ist das Thema ständig da, allein durch mein Buch, meinen Account und alles. Wenn mich jemand darauf anspricht, ich rede auch immer gerne drüber. Aber ich finde es auch sehr schwer, da so nah dabei zu sein.
Mein Besuch bei Marlene ist fast zu Ende, aber eine Frage habe ich noch. Gallego steht mittlerweile frisch geputzt in seiner Box. Marlene und ich laufen langsam in Richtung Ausgang.
Würdest du jetzt irgendwas anders machen, wenn du da so drauf zurückschaust?
Ich würde alles wieder genauso machen. Ich glaube, ich würde sonst nicht heute hier so stehen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Leute mir zuhören und mich unterstützen.
Wir verabschieden uns. Mittlerweile scheint die Sonne. Marlene geht zurück in den Stall, ich zu meinem Auto. Marlene hat mich beeindruckt. Man mag die Inhalte auf ihrem Kanal, ihr ganz normales Leben, banal finden. Aber sie sind authentisch. Und das ist das, was zählt, wie Dr. Dienlin mir erklärt hat. Später schaue ich nochmal auf ihren Instagram-Account.
Und jetzt mal ein riesen Dankeschön an euch alle da draußen. Ihr bringt mich einfach täglich mit euren Nachrichten, euren Kommentaren und allem zum Lächeln, zum Lachen. Und es ist einfach, ich bin super dankbar, dass ich hier meinen ganzen Blödsinn mit euch teilen kann. Und ich danke euch dafür.
Ich merke, wie sehr ich mich für Marlene freue, dass sie wieder gesund ist. Und zwar mehr, als ich es vor unserer Begegnung getan habe. Weil es doch einfach etwas anderes ist, jemand im echten Leben kennenzulernen.